Vor 10 Jahren hat er den Missbrauchsskandal innerhalb des Berliner Canisius-Kollegs öffentlich gemacht. Klaus Mertes, der damalige Leiter der katholischen Einrichtung. Er hat damit die Aufdeckung eines weltweiten Skandals ins Rollen gebracht. 10 Jahre danach zogen betroffene Bilanz, aber auch die katholische Kirche in Deutschland selbst. Genauer gesagt der Trierer Bischof Stefan Ackermann, Missbrauchsbeauftragter der katholischen Kirche. Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft ist jetzt bei mir im Studio. Frau Florin, und da waren die Umstände, unter denen er das tat, bemerkenswert.
Es war ein Pressegespräch unter eher diskreten Umständen, nämlich nur mit einigen ausgewählten Journalistinnen und Journalisten. Nun kann man sagen, das ist heute gar nicht mehr so selten. Das gibt sicherlich in der Politik ja auch. Aber trotzdem, angesichts des Themas wäre vielleicht eine etwas größere Öffentlichkeit wünschenswert gewesen. Wobei ich den Kolleginnen und Kollegen, die da waren, jetzt nicht unterstellen will, dass die keine kritischen Fragen stellen. Aber es ist eben trotzdem merkwürdig, weil es ja doch ein großes Thema für die katholische Kirche ist.
Mhm. Wie sieht denn die Bilanz jetzt aus, die Ackermann gezogen hat?
Er hat, das ist jetzt nicht überraschend, eine positive Bilanz gezogen, dass also schon die 10 Jahre damit verbracht wurden, die Betroffenen zu hören, versuchen aufzuklären, was war. Er hat es auch eine Zäsur genannt, das Jahr 2010, und hat aber angekündigt, dass die Aufarbeitung erst demnächst losgehen wird. Also Aufarbeitung hat noch gar nicht angefangen, und bevor die wirkliche Aufarbeitung losgeht, muss man erstmal die Kriterien der Aufarbeitung festlegen. Also ich würde die Bilanz jetzt nicht so positiv sehen wie der Bischof. Ich würde schon sagen, das ist ein Spiel auf Zeit. Das ist ein Spiel dauernd mit Ankündigungen. Man muss ja sehen, Ross und Reiter sind ja bis heute nicht genannt worden. Es ist nicht aus der Studie, die es bisher gibt, zu erkennen, in welchen Bistümern wurde vertuscht, wer hat vertuscht, wer hat die Täter einfach nur versetzt. Also all diese Linien der Verantwortlichkeit, die kann man ja noch gar nicht nachzeichnen. Das wäre ja mit Aufarbeitung verbunden, und das ist erst jetzt angekündigt worden.
Warum ist das so, dass das so lange dauert? Und
ja, das hat natürlich damit zu tun, wenn man das Thema sexualisierte Gewalt wirklich an sich heranlassen würde, dann bliebe natürlich in der katholischen Kirche kein Stein auf dem anderen. Das betrifft ja die Machtverhältnisse, das betrifft die Lehre, die Sexualmoral, das priesterliche Leben, den Zölibat. Und es betrifft natürlich auch Fragen der ganz persönlichen Schuld. Also es gibt immer systemische Risikofaktoren, es gibt aber eben immer auch persönliche Schuld. Und das ist natürlich äußerst unangenehm, und ich vermute eben auch unangenehm für Kleriker, die heute in hohen Ämtern sind.
Welche Argumente nennt denn die katholische Kirche, diese Schritte nicht zu gehen bisher?
Ja, bisher werden ja als Argumente genannt einfach der Datenschutz. Es hat aber auch damit zu tun, dass man ja bisher überhaupt keine Akten herausgerückt hat, sondern nur, also die Wissenschaftler, die diese Studie von 2018 gemacht haben, die sind ja nicht direkt an die Personalakten herangekommen, und man hat auch nicht alle Akten ausgewertet. Es gibt ja noch sehr viel mehr andere Akten als die, die jetzt nur den kleinen Bereich der Personalakten betreffen. Man müsste ja auch schauen, man müsste sich Gremiensitzungen anschauen, man müsste sich anschauen, wer hat über eine Versetzung entschieden und so weiter und so fort. All diese Akten sind ja noch nicht ausgewertet. Das ist einfach sehr unangenehm für die Institution.
Wie steht's um das Thema Entschädigung?
Ja, da war doch ein gewisser Newswert von heute, dass in Sachen Entschädigung überhaupt noch nichts klar ist, dass man also bei der Bischofsvollversammlung im Herbst eigentlich den Mund zu voll genommen hat. Da zirkulierten ja schon Summen von 300.000 Euro pro Betroffener, und Bischof Ackermann hat eben jetzt gesagt, das wird noch etwas dauern. Also es ist unter den Bischöfen, aber auch zwischen, ich sag mal, Bischofskonferenz und den Orden völlig umstritten, ob diese Summen gezahlt werden sollen in dieser Höhe und auch zum Beispiel, ob die Orden das Geld überhaupt aufbringen können. Und dann, auch wenn Summen gezahlt werden, soll das aus der Kirchensteuer gezahlt werden. Mhm. Und jetzt ist eigentlich klar, dass nichts klar ist.
Das 10 Jahre nach Beginn des Skandals.
Ja, aber die katholische Kirche rühmt sich ja, dass sie damit immer noch weiter ist als andere gesellschaftliche Institutionen, als Sportvereine, als die Aufarbeitung in staatlichen Einrichtungen. Ich sehe es etwas anders, aber der Bischof sieht es so.
Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft, schönen Dank. Zu unserem nächsten Thema. Dass Imame, die in deutschen Moscheen predigen, in der Regel in der Türkei ausgebildet werden, das hat in den vergangenen Jahren für heftige Kritik gesorgt, insbesondere nach dem gescheiterten Putsch dort in der Türkei, weil der Verdacht bestand, dass die Imame bezahlt durch die türkische Religionsbehörde Diyanet die Propaganda des türkischen Präsidenten Erdogan ungefiltert an die Gläubigen weitergeben. Jetzt hat der Islamverband DİTİB, der die meisten Moscheen in Deutschland unterhält, ein Programm gestartet, mit dem der Kritik begegnet werden soll. In Dahlem in der Eifel bildet sie in Zukunft Imame auf deutschem Boden aus. Vivian Leue ist unsere Landeskorrespondentin. Wie ist das Projekt denn angelegt?
Ja, es sind 2 Jahre Ausbildung.